sind allen Wissens beraubt, getäuscht und in all ihren Bemühungen um Vollkommenheit zum Scheitern verurteilt. Noch einmal. Doch diejenigen, die aus Neid diese Lehren missachten und nicht danach handeln, sind allen Wissens beraubt, getäuscht und in all ihren Bemühungen um Vollkommenheit zum Scheitern verurteilt. Erläuterung. In diesem Vers wird klar gesagt, welche Nachteile es hat, nicht Krishna bewusst zu sein. So wie Ungehorsam gegenüber einer Anordnung des Staatsoberhauptes bestraft wird, so wird auch mit Gewissheit Ungehorsam gegenüber der Anordnung der höchsten Persönlichkeit Gottes bestraft. Ein ungehorsamer Mensch, mag er auch noch so bedeutend sein, weiß nichts von seinem eigenen Selbst und nichts vom höchsten Brahman, vom Paramatma und von der Persönlichkeit Gottes, weil sein Herz leer ist. Schön gesagt, ne? Weil sein Herz leer ist. Deswegen weiß er nichts von seinem eigenen Selbst und nichts vom höchsten Brahman, vom Paramatma und von der Persönlichkeit Gottes. Daher gibt es für ihn keine Hoffnung, sein Leben zur Vollkommenheit zu führen. Krishna spricht hier von solchen Menschen, die nicht im Krishna-Bewusstsein handeln, sondern die Lehren Krishnas missachten. Genauso wie jemand, der nicht einem Staatsoberhaupt folgt und sich somit gegen die Gesetze verstößt, mit Reaktionen zu rechnen hat, so hat auch jemand, der sich nicht um Krishnas Lehren achtet, also kümmert, mit Konsequenzen zu rechnen. Und zwar sind die, dass er all seines Wissens beraubt ist, getäuscht und in all seinen Bemühungen um Vollkommenheit zum Scheitern verurteilt ist. Das ist ziemlich hart. Er hat kein Wissen, ist getäuscht und nichts klappt, was er in die Hand nimmt. Das ist so zu verstehen, dass jemand, der sich in materiellen Tätigkeiten beschäftigt, mit Sicherheit seine materielle Verstrickung vergrößert. Es gibt keinen anderen Weg zum Erfolg, als den Pfad des Krishna-Bewusstseins zu beschreiten, wie er ausgeführt ist oder aufgezeigt wird von den vorangegangenen Acharyas. Wenn man in den Fußstapfen großer Seelen folgt, ist man erfolgreich, sonst ist man zum Scheitern verurteilt. So einfach. Kann man sich leicht merken, nicht? Das braucht man sich nicht mal zu notieren. Nun, während wir in unserem Krishna-Bewusstsein sind, wird Maya uns immer versuchen, uns abzulenken von den Fußspuren vorangegangener Acharya. Wir werden Unsinn denken, wir werden vielleicht auch manchmal Prajalpa sprechen. Wir sind Menschen, die alle Hilfe brauchen, um auf dem Pfade des Krishna, um in den Fußstapfen treten zu können. Wir sind sehr schwach, sehr angreifbar vom Maya und noch nicht auf der Ebene, wo wir sagen können, Stavala Jangamadeke Nadeke Taramurti Savatra Hayani Ja Ishtadeva Spurti. Wir sehen noch nicht Ishtadeva Spurti, überall eine Manifestation Krishnas. Wenn wir uns bewegen in unserem Leben, sehen wir überall eine Manifestation Mayas, der täuschenden Energie. So, deswegen sollen wir sehr vorsichtig sein und es gibt verschiedene Anweisung. Heute möchte ich mich mit einer Anweisung beschäftigen, nämlich auszusehen und zu handeln wie Vaishnavas. Nicht auf Franks Gauravani, weil das heute über dieses Thema ist, möchte ich dich bitten, dich hinzusetzen auf dem Boden, weil es wird sonst ein Widerspruch zwischen deinem Verhalten und dem Text entstehen. So, dieses Folgen der Regeln hilft uns. Krishna Chetra Prabhu gab in Heidelberg einmal eine hochinteressante Vorlesung, wo er über die Bedeutung des Rituals sprach. Ein Ritual ist ja, dass man äußerlich etwas vornimmt oder etwas tut mit einem bestimmten Ziel. Und er gab folgende Analyse. Wenn zum Beispiel der Pujari das Muschelhorn mit Tropfen Wasser läutert und Mantren darüber spricht, was da geschieht ist, dass er durch eine äußere Übung, nämlich die Mantren und den Wassertropfen, diese Muschel in diesem Fall, die er nachher kreisen lässt über Krishna oder so, installiert oder fertig macht, damit sie sich also eignet, um in den Dienst Krishnas gestellt zu werden. So sind auch die Regeln und Regulierungen, die wir heute durchsprechen werden, dazu bestimmt, uns geeignet zu machen, sodass wir in den Dienst Krishnas beschäftigt werden, wie eine Muschel auf dem Artic Plate, nicht? Die ganz sogar in Krishnas Dienst beschäftigt werden. So, die allererste Installation für uns, damit wir in den Dienst Krishnas benutzt werden können, ist eine Läuterung des Bewusstseins. Und deswegen sagte Chaitanya Mahaprabhu, dass man einen erstklassigen Vaishnava woran erkennt. Gut, aber noch spezifischer. Daran, dass er ständig den heiligen Namen des Herrn schändet. Und dass seine Anwesenheit andere dazu bringt, den heiligen Namen des Herrn zu schänden. Und damit sind wir schon bei unserem Punkt. Wer sich anzieht wie ein Vaishnava oder eine Vaishnavi-Lady, wird sofort andere zum Chanten des heiligen Namens bringen. Das ist der Grund, weswegen wir uns wie Vaishnavas kleiden. Erstmal erinnert es uns selber daran, dass wir uns zu verhalten haben wie Vaishnavas, und zweitens werden andere erinnert daran, hier kommt ein Hare Krishna. Nun, es sollte kein Kompromiss geben in unserem Vaishnava erscheinen. Wir sind Repräsentanten von Srila Prabhupada und wir sollten es abzielen, erstklassige Repräsentanten zu werden. Wir müssen uns auch bewusst sein über einen echten Standard unseres äußeren Erscheins. Wir müssen diesen Standard erhalten und ihn auch predigen. Im Zeitalter des Kalis werden Abweichungen sehr leicht zum Standard. Wir sollten uns davor in Acht nehmen. Ich möchte dir kurz sagen, weil du ein neuer Gast bist, wir haben heute eine sehr spezielle Vorlesung. Es ist schön, dass du gekommen bist, aber ich muss zwei Worte sagen, damit du richtig reinkommst. Wir haben eine Vorlesungsreihe gestartet im Devotee-Kreis und sprechen da über all die Aspekte, die wir im Bhakti-Yoga einhalten. Heute Morgen haben wir über Prasadam gesprochen und die Bedeutung von Prasadam. Und heute Abend sprechen wir über die Vaishnava-Kleidung. Nicht? Also Dhoti und Sari und Tilak und so weiter. Auch wenn du nicht vielleicht in allen Einzelheiten diese Dinge anwenden wirst, glaube ich, dass es sehr interessant ist für dich, das zu hören, einfach das Warum zu sehen. So, das ist also der Hintergrund von dieser Vorlesung. So, wir hatten auch kurz auf den Standard, wir hatten auf die Begründung hingewiesen, jemand, der sich wie ein Vaishnava anzieht und diese äußeren Merkmale nimmt, erinnert sich selber daran, ein ewiger Diener Krishnas zu sein, das bedeutet dieses Zeichen, das Tilak-Zeichen, und auch andere. Wenn man solch einen Devotee sieht, sagt man sofort, oh, Hare Krishna, Hare Rama. Nicht? Das sagen die sofort, wenn sie sehen. Und das ist eigentlich die Aufgabe eines Gottgeweihten in dieser Welt, selber im Krishna-Bewusstsein verankert zu sein und auch andere dazu zu bewegen, in irgendeiner Weise mit Krishna in Kontakt zu kommen. So, weil wir im Kali-Yuga sind, einem Zeitalter, wo Abweichungen von diesem der rein spirituellen Kultur des spirituellen Lebens immer wieder auftreten, werden auch Abweichungen in unserem Äußeren sein. Als Prabhupada zuerst hörte, wie die Devotees sich Hosen anzogen und Röcke, sagte er, das sei nicht gut, weil sie somit in ihre alten Identifikationen zurückfallen würden. Und als er gar hörte, wie sich die Devotees Haar wachsen, also wie das Haarspross auf den Köpfen, sagte er, auch das sei nicht gut, denn im Kali-Yuga ist es so, dass man Schönheit an der Länge des Haares misst. Das ist irgendwie so eine psychologische Verrücktheit im Kali-Yuga. Ihr könnt sehen, wie viel Aufmerksamkeit Leute auf den Haarstiel legen. Es ist ja wirklich beeindruckend, nicht? Was die da verschiedene Frisuren, sowohl Männer wie auch Frauen geben. Eigentlich ist das eine große Seltsamkeit. Es ist ungefähr so wie das Bedürfnis, sich 700 Mal am Tag die Hände zu waschen. Es ist eigentlich nicht nötig. Aber wenn man verrückt ist, kann man sich an diesen Dingen abgeben und findet nichts dran, nicht? So im Kali-Yuga sind Leute sehr angehaftet an ihr Äußeres und ihre Haare. Nicht? Und wenn denn Haare sprießen, Männer denken, wenn der Bart sprießt, sind sie sehr männlich. Nicht? Es gibt da so verschiedene. Ich möchte nicht zu tief in diese, weil es so komisch ist. Nicht? Und auch die Haare aus irgendeinem Grunde machen also ein tolles Aussehen und bilden. Also. So, im Kali-Yuga ist zum Beispiel ein Standard, dass Schönheit an der Haarfrisur gemessen wird und man sich mit größter Aufgeregtheit und existenziellen Beben um die geeignete Haarfrisur kümmert. Passt die Frisur zu meinem Typ oder nicht? Das ist es nicht so. Also ihr seid noch mehr in der Erinnerung verbunden mit der Welt und geht raus. Ich glaube, es ist natürlich ein bisschen spitz formuliert, aber da ist doch was Wahres dran. Ne? Passt diese Frisur zu meinem Typ? Das ist eine ernsthafte Frage. Nicht? Es gibt also Beratungsstellen beim Friseur, habe ich mir gesagt. So, Prabhupada war deswegen sehr dagegen, dass bei den männlichen Devotees Haarfrisuren, also wie soll ich mich ausdrücken, so längeres Haar auftreten. Also zum Beispiel meine Haare kommen jetzt absolut an die Grenzstation an, wo es viel länger wollte Prabhupada das nicht haben, nicht? Weil er sagt, es würde uns zurückwerfen in unsere alte Identifizierung. Das richtige Vaishnava Äußere hilft uns einfach, das richtige Bewusstsein beizubehalten und unsere Identität zu erinnern und auch die Verantwortung, die wir tragen im Dienste Krishnas und der Vaishnavas. Ein nächster Punkt, wenn unser Äußeres Vaishnava-haft ist und auch anziehend, wird es unser Predigen verbessern und ermöglichen. Der erste Eindruck, den jemand hat, wird von visuellen Stimuli, also was man so sieht, geformt und es ist eigentlich der längste Eindruck, den man hat. So, deswegen sollten Vaishnavas als Devotees gut gekleidet sein. Prabhupada sagte einmal, die Prediger oder die Predigerinnen, die mit Menschen zu tun haben, sollten in Seide gekleidet sein. Sie sollten aussehen wie erstklassige Gentlemen und geradewegs von Vaikuntha, von der spirituellen Welt. Aber natürlich noch wichtiger als das Äußere, mit denen wir Leuten nur helfen, dass sie an Krishna erinnert werden, ist das Vaishnava-Verhalten. Es heißt, dass man Religion und die Bedeutsamkeit von Religion und religiösen Prinzipien am Verhalten der großen Seelen erkennt. So ist es uns allen sicherlich gegangen, als wir mit Gottgeweihten zusammenkamen und gesehen haben, wie sie sich verhielten, die Eigenschaften der Ehrlichkeit, der Offenheit, der Sauberkeit und dieser Haltung, wo sie Krishna verehrten. Das zog uns sehr an und wir dachten, dass ja, dir gibt Spiritualität und Leben einen Sinn, weil wir das Beispiel von den Devotees gesehen haben. Jedenfalls war das bei mir so. Ich war, als ich im materiellen Leben war, sehr enttäuscht eigentlich mit Religiosität und religiösen Bewegungen, weil ich weil das schien alles so künstlich und oberflächlich und nur hauttief zu sein, nicht? Also hauttief ist, steht für den Begriff oberflächlich. Als man dann aber die Devotees sah und beobachtete, wie sie tatsächlich lebten und in ihrem Leben das auch richtig verkörperten, wovon sie sprachen, da hat man sofort ein Vertrauen gehegt und Gott wurde nicht mehr zu einem Wort, womit man sich unbehaglich fühlte, sondern zu einem sehr anziehenden Wort, was Erhabenheit und ja eben dieses Mahatma, diese weite Sicht und allumfassend allumfassendes Sein so ausdrückte. So, deswegen heißt es, dass das Verhalten von den Gottgeweihten der Wegweiser zu Krishna ist in dieser materiellen Welt. Leute, die Menschen sind Personen und sie können am ehesten einen Zugang finden zu Krishna durch das persönliche Beispiel, was Devotees oder Gottgeweihten geben. Das Bewusstsein eines Devotees nun manifestiert sich in seinen Handlungen. Wenn man irgendeine Tiefe hat in seiner Verwirklichung, dann werden auch die Juwelen von Vaishnava-Verhalten natürlich alle Aktivitäten eines Gottgeweihten schmücken. Es gibt 24 Eigenschaften eines Gottgeweihten, die sehr anziehend wirken. Er ist geschickt, er ist freundlich, er ist mitleidig, er ist ohne den Wunsch nach eigenem Prestige, er ist sanft, er ist entschlossen, er ist poetisch. Nicht? Es gibt da viele von diesen Eigenschaften, die in einem Devotee sofort zum Vorschein kommen, wenn seine Verwirklichung im Krishna-Bewusstsein tief ist. Und diese Eigenschaften sind so anziehend, heißt es, dass Krishna selber angezogen ist von diesen Eigenschaften, von den Vaishnava-Eigenschaften und im Herzen des Gottgeweihten Platz nimmt. Das ist weswegen der Gottgeweihte Krishna im Herzen trägt. Krishna ist angezogen worden durch seine guten Vaishnava-Eigenschaften. Während ich dies sage, muss ich einfach lachen, weil ich mich an all die wunderbaren Gottgeweihten erinnere, die mich immer wieder ermutigen und anziehen im Krishna-Bewusstsein. Und stimmt einfach, diese Eigenschaften des Krishna-Bewusstseins scheinen einfach durch ihr Wesen hindurch. So, wenn wir Fortschritte machen möchten im spirituellen Leben, müssen wir uns vor zwei Hindernissen oder vor einem großen Hindernis in Acht nehmen. Es hängt direkt mit Gottgeweihten zusammen. Wer kann uns hier einen Hinweis geben? Was ist das große Hindernis, was uns stolpern lässt, sodass wir nicht Krishna bewusst werden können? Frau Frank.
Die Gottgeweihten zu schmieden.
Yes, Aparada heißt es, ein Vergehen zu machen. Wenn wir dieses Vergehen, man kann auf drei Weise ein Vergehen gegen Gottgeweihte machen. Das eine ist in Gedanken, dass man denkt, die Blödmänner, nicht? Das zweite ist in Worten. Und das ist schwerwiegender als das erste. Und das dritte ist in Handlung, dass man etwas aktiv gegen die Gottgeweihten unternimmt, sie gewaltsam auf den Boden wirft oder irgendetwas macht in diese Richtung. Und da sind drei Vergehen, die jeweils immer schwerer wiegen. In Gedanken, das hatten wir heute Morgen oder es war gestern, glaube ich, zählen Vergehen nicht so, nicht in diesem Zeitalter jedenfalls. In Worten, wenn wir schlecht über Devotee sprechen, das ist schon sehr schwerwiegend. Das ist, hindert uns immer wieder. Manche Gottgeweihte machen deswegen ein Gelübde. Ich weiß, dass Srila Harikesh Swami so ein Gelübde abgelegt hat. Nämlich nie Schlechtes über Devotees zu sprechen. Ganz gleich, was passiert. Selbst wenn sie Devotees einmal wahrnehmen als, wie soll ich mich ausdrücken, dass sie sich nicht so, das kommt ja auch zwischen uns vor, dass man sich nicht so, dass man nicht die gleiche Meinung über wichtige Punkte hegt, sondern sogar ganz schöne Meinungsverschiedenheiten hat. Das sollte aber ein Devotee niemals dazu hinreißen, in Worten schlecht über Devotees zu sprechen. Wenn es, und dazu werden wir an einem anderen Tag kommen, wenn es einmal nötig ist, Vaishnavas zu berichtigen, weil einfach vielleicht der Devotee sich nicht ganz im Klaren ist über wie er sich zu verhalten hat und wie er sich nicht zu verhalten hat. Wenn da also wirklich Fehler da liegen, dann sollte man schon etwas sagen. Aber dies Sagen oder diese Merkungen, die man macht, werden niemals auf der Grundlage von Zorn oder eigener verletzter Eitelkeit oder so etwas stattfinden. Das ist sehr, sehr schlecht, weil die Devotees uns als Wegweiser gegeben sind, die auf Krishna hinzeigen. Und wenn wir diese Wegweiser mit unseren Worten ummähen, dann verlieren wir völlig unsere Orientierung und werden der Wildheit unseres eigenen Geistes ausgesetzt worden. Ausgesetzt werden. So, dann möchte ich euch kurz ein paar Dinge vorlesen, wieso es wichtig ist, sich ein Dhoti anzuziehen. Srila Prabhupada selber war immer angezogen, wie es sich für einen Bewohner von Vrindavan, wie ein Bewohner von Vrindavan. Er trug Kantimala, das sind die hier, Neckbeads, und einen einfachen Baumwolldhoti, und er trug Japamala, Chantbeads, und einen alten Chadar oder Schal. Er selber sah golden aus, seine Hauttönung war golden, sein Kopf war rasiert, und er hatte ein Zika hinten dran, Eine Stirn war geschmückt mit dem weißlichen Vaishnav-Tilak. Er trug weiße Gummischuhe. Prabhupada vermied es immer, Leder anzuziehen, weil Leder Mord bedeutet, also von Tieren jedenfalls. Und in New York hatte niemand jemals einen Vaishnava gesehen oder nur von ihm geträumt. Er war mit Sicherheit der erste Vaishnava-Sanyasi, der in New York mit einem Äußeren erschienen war, wo keine Kompromisse waren. Natürlich, die New Yorker, die sind erfahren darin, etwas, was seltsam und neu aussieht, nicht zu bemerken. So, ich möchte hier ganz kurz darauf sagen, was die Bedeutung davon ist, diese Kantimala zu tragen. Der Herr sagt diejenigen, die eine Halskette aus Tulasi-Holz tragen, werden mich erreichen, selbst wenn sie unzivilisiert und unsauber sind. Das ist eine Aussage von Krishna. Diejenigen, die, jetzt kommt eine Aussage aus dem Nektar der Hingabe, diejenigen, die Tulasi-Beads am Hals tragen, mit Achtung, nachdem sie Sri Vishnu dargebracht haben, werden völlig frei von Sünde Und Devakinandan, Sri Krishna, wird sehr erfreut mit ihnen. Wenn die Yamadutas, das heißt die Sendboten des Todes, diese Tulasi Beads sehen, werden sie hinwegfliegen wie trockene Blätter in einem Sturm. Schön, nicht? Deswegen, aber nun, wenn man Tulasi Beads trägt, man sollte da die nicht einfach nur so rumbinden, sondern vorher sie zu Astrada Prabhu geben oder Krishna Chaitra Prabhu oder den Devotees, die Puja machen auf der Farm. Und die sollten das zu den Lotusfüßen der Detis erstmal hinlegen. Das machen wir immer, wenn wir, also bei Einweihung, werden die erst diese Tulasi Beads erstmal hingelegt zu den Lotusfüßen Krishnas. Und dann sind sie sehr besonders. Diejenigen, die Neckbeads, also Halsperlenketten tragen aus Tulasi, nachdem sie sich Sri Hari, also Krishna, dargebracht haben, sind zweifellos die besten Gottgeweihten. Das ist eine andere Aussage in den Schriften. Man sollte immer Tulsi-Perlen tragen, selbst wenn man Urin oder Stuhlgang lässt. Unter keinen Umständen sollte die Tulsi-Mala aufgegeben werden. Tulasi Neckbeads und der Brahmane Schnur sollten zu jeder Zeit getragen werden. Gut, nun möchte ich euch eine Geschichte erzählen über das kompromisslose Tragen von Vaishnava-Kleidung. Es gab einmal eine Fabrik in Indien, wo alle Arbeiter Hindus waren, meistens Vaishnavas. Die Vaishnavas hatten deswegen die Freiheit, ihr Vaishnava-Tilak auch in der Arbeitsstelle zu tragen. Und sie hatten auch Dhotis an und so weiter. Nach einiger Zeit aber wurde die Fabrik umbesetzt und der Besitzer oder Eigentümer war ein Muslim. Als der Muslim dieses Geschäft übernahm, erklärte er, dass die Arbeiter nicht mehr mit Vaishnava-Tilak und Dhoti kommen sollten. Die meisten Arbeiter gehorchten und erschienen an dem Tag, den der Eigentümer gegeben hatte, ohne Tilak in der Fabrik. Ein Angestellter indessen dachte, er sollte es einfach mal ausprobieren und sich abhängig machen von Krishna. Er ging also zur Arbeit und trug einen sehr sauberen weißen Vaishnav-Tilak. Nachdem sich die Arbeiter versammelt hatten, sagte der neue Muslimbesitzer: dieser eine Devoti, der den Vaishnava-Tilak getragen hat, ist sehr mutig. Er darf von jetzt ab weiter sein Tilak in der Arbeitsstelle tragen. Alle anderen dürfen ihn aber nicht mehr tragen. Srila Prabhupada ermutigte damit die Gottgeweihten, nicht unnötig die äußeren Zeichen eines Vaishnavas abzulegen. Wo die Situation es verbat, sagte Prabhupada, sei es nicht nötig, unbedingt Tilak zu tragen. Doch zumindest sollte der Devotee Wasser-Tilak auf seinen Körper auflegen mit dem Namen Vishnus. Wenn der Gottgeweihte es, wenn es aber irgendwie eine Möglichkeit gibt, dann sollte der Gottgeweihte auch das Äußere eines Vaishnavas einhalten. Dieses Anlegen von Tilak, das beschützt uns, indem dass wir den Körper weihen und diese heiligen Zeichen überall drauf tun, fühlt sich Krishna angezogen, im Körper zu residieren, und Maya kann nicht so leicht in unser Bewusstsein eindringen. So selbst wenn wir mal nicht aus irgendeinem Grunde, angenommen wir haben Bank angelegt, ich weiß jetzt nicht, also es geht fast alles, Sankirtan, wo die Leute einfach zu erschreckt sind, wenn wir mit großem Tilak auf sie zutreten, nicht? Und einfach das Weite suchen und sich in den Keller, Kellergaststätten flüchten, nicht? Dann gehen wir auch ohne Tilak raus, nicht? Aber sonst sollte man nicht. Und diese Geschichte mit dem Dings ist sehr gut, mit dem Muslim-Eigentümer.
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hatte den Wunsch, dass eines Tages auch die Richter im Gericht Vaishnava Tilak tragen sollten und dass dies ein erfolgreicher Einfluss des Krishna-Bewusstseins in der Welt sein würde. So, jetzt möchte ich dazu kommen, wie groß der Seeker sein sollte. Der Gaudiya Vaishnava Seeker ist 1,5 Inch groß. So, jetzt müssen wir jetzt rausfinden. Inch ist 3 Zentimeter, oder?
2?
2,5. 2,5. So groß. Kommt ungefähr hin. Nicht größer. Nicht größer. Ein größerer Seeker bedeutet eine andere Sampradaya. Und der Seeker muss geknotet werden. Dass die Haare also nicht in allen Himmelsrichtungen verstreut sind, sondern sie müssen geknotet sein. Sehr präzise heute, nicht? Jetzt hören wir dazu darüber, dass es wichtig ist, auch wie ein Vaishnava zu handeln. Handelt auf eine solche Weise, dass die Menschen in euch Leute mit idealen Charakter sehen werden. Als Prabhupada einmal gefragt wurde, woran man einen Gottgeweihten erkennen könne, antwortete er, er ist ein vollkommener Gentleman. Gentleman heißt Ehrenmann. Srila Prabhupada schrieb in einem Brief an Rupanuga, nun möchte ich, dass wir uns darauf konzentrieren, unsere Gottgeweiht im Krishna-Bewusstsein und auch uns selber sehr Krishna-bewusst machen. Und nicht, dass wir uns nicht so viel Gedanken machen, uns zu erweitern, ohne spirituellen Inhalt. Kocht einfach die Milch, sodass sie dicker und süßer wird. Nun sollte die Milch gekocht werden. Das war im Jahre, 1974. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich in, es muss 74 gewesen sein. Ich erinnere mich noch sehr deutlich daran. Wir waren in München gewesen und hatten in der Nymphenburger Straße einen Tempel gehabt und waren jeden Tag auf der Kaufinger Straße, also mitten im Fußgängerzentrum, und viele neue Devotees kamen. Es wurde so voll in diesem Tempel, dass man also kaum mehr sich bewegen konnte. Nicht? Man sehnte sich nach der Zeit, wo man nach draußen ging, um Sankirtan zu machen, was wirklich so voll war. Man konnte es nicht mehr leben. Und wir hatten Prabhupada, wir hatten viele Tempel aufgemacht, in Frankfurt ein, in Düsseldorf ein, in Hamburg hatten wir so und so einen, in Heidelberg hatten wir einen, in Stuttgart haben wir einen eröffnet. Und so weiter. Da wurden immer mehr und mehr die Devotees. Es wurde so voll. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da hatten wir sehr viele Devotees. Und wir schrieben Prabhupada. Und Prabhupada schrieb sehr erstaunlich zurück. Er sagte, jetzt sollten wir uns nicht Gedanken machen, die Bewegung zu erweitern, sondern es sei besser, wichtiger, dass die einzelnen Devotees selber sehr Krishna bewusst werden würden. Und Prabhupada predigte sehr strikt darauf. Er sagte, wir sollten gar keine neuen Leute mehr akzeptieren im Tempel. Erstmal sollen alle Krishna bewusst werden. Und das lag daran, dass die neuen Devotees Schwierigkeiten hatten, weil sie nicht gut unterrichtet waren, weil sie nicht gut Fuß gefasst hatten im Krishna-Bewusstsein. Es ist auch noch immer so in Deutschland, ihr seid, glaube ich, alle sehr junge Devotees, ja, so relativ junge Devotees. In den damaligen Anfangszeiten hatten wir so viele Devotees und da war es also überall so gerammelt voll. Heute machen wir es so, dass wir in der ganzen Präsentation des Krishna-Bewusstseins darauf Acht geben, dass die Menschen verstehen, dass es um eine würdevolle Sache geht, um eine, sagen wir mal, eine sehr wichtige Sache geht, und dass sie sich erstmal vorbereiten müssen, bevor sie alles niederschmeißen und einfach dazu kommen. Es ist aber auch so, dass die Menschen heutzutage, das ist eine ganz andere Epoche zu der Zeit, als ich noch jung war, da war es so, da ließ man alles, das war Lebensqualität, alles liegen und stehen zu lassen und was Neues anzufangen. Damals waren die Menschen einfach nicht so etabliert, wie sie es heute sind. Nicht? Das ging ganz schnell. Weißt du, du warst ja auch in der Zeit, da war irgendwie, waren viel unkonventioneller. Ist es nicht so? Du bist auch, glaube ich, rumgezogen durch die Welt,
ja,
nicht?
Ja, ich bin ein paar Monate auch so in Deutschland.
Rumgezogen. Ach so. Viele waren einfach rumgezogen. Viele junge Leute, die wollen gar nicht so mit Besitz und so. Das ist ganz anders heutzutage. Naja. Weder besser noch schlechter. So. Dann, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ein Devotee muss immer ideal sein in seinem Verhalten. Kooperiert vor allen Dingen untereinander. Sonst werden die Leute denken, na, die Krishna-Leute kämpfen, die haben unter sich Zwistigkeiten. Dann können wir das ja auch machen. Das ist also ein nicht zu erreichbares Ideal, dass man miteinander kooperiert. Ein Gottgeweihter sollte immer ideal sein und mit anderen Gottgeweihten kooperieren. Dann ein anderes wichtiges Prinzip im Vaishnava-Verhalten ist, dass man sehr demütig sein sollte. Demütiger als das Gras auf der Straße und duldsamer noch als ein Baum. Yes. Jetzt ein Brief von Prabhupada. Krishna ist so barmherzig zu denjenigen, die demütig sind. Die demütig sich beschäftigen im Dienste zum Herrn. Lord Chaitanya hat den Rat gegeben, dass man demütiger sein sollte als das Stroh, duldsamer noch als der Baum und immer ernsthaft damit beschäftigt, den Herrn zu lobpreisen. Die Welt ist abscheulich. Jeder ist bereit zu stören. Besonders gerne stören Menschen, die sich in einem dämonischen Lebensstil befinden, Krishna-bewusste Menschen. Um uns also von diesen gefährlichen Elementen zu beschützen, müssen wir den Hare Krishna Mantra regelmäßig chanten, demütiger sein als der Stroh und toleranter als der Baum. Dann wird Krishna, der Diener Dayal ist, uns seine Barmherzigkeit geben. Ein Vaishnava ist immer demütig und bescheiden und niemals aufgeblasen. Selbst wenn er Eigenschaften hat wie die eines Halbgötters, Halbgottes. Ja.
Sorry, was heißt Diener Dayal?
Diener Dayal heißt der Freund der Gefallenen. Diener Dayal. Jeder sollte sich so hinstellen, als wüsse er nichts. Dann ist er in Sicherheit. Doch so wie man sagt, ich weiß alles und ich war früher sehr vortrefflich, ist man gefallen. Das ist sich, also aufgeblasen zu sein, ist die Haltung eines Schurken. Und das Letzte, wie ich bereits mehrere Male gesagt habe, müssen wir zwei parallele Linien oder Parallelwege in unserem Leben einhalten. Nämlich den Pfad des Srimad Bhagavatams, nämlich the path of Srimad Bhagavatam, und dann den Pfad des Pancharatriki. Srimad Bhagavatam ist der Pfad für Paramahansa, und Pancharatra ist der Pfad für die Neulinge. Die Tempelverehrung ist notwendig für die Anfänger, sodass sie durch das Einhalten der regulierenden Prinzipien immer geläuterter werden und so allmählich auf die Ebene kommen, wo sie das Srimad Bhagavatam verstehen. Wir werden also diese Prinzipien einhalten und unsere Zentren in diesem Standard behalten. Diese beiden Pfade, die zum Erfolg führen, sind wichtig. Srimad Bhagavatam heißt die spontane Anziehung zu Krishna. Wir hören dem Pfad des Srimad Bhagavatams von großen Devotees, die zum Teil Haus und Heim aufgegeben haben, um sich Krishna hinzugeben. Den Pfad des Pancharatrika-Vidis ist ein anderer Pfad. Es ist ein Pfad, wo man nach den Regeln und Regulierungen des hingebungsvollen Dienstes lebt, um geläutert zu werden, sodass die spontane Anziehung zu Krishna im Herzen entsteht. Wir hier in Berlin möchten sehr gerne Detis haben, nämlich Krishna verehren in Form der transzendentalen Bildgestalt. Denn die transzendentale Bildgestalt setzt durch ihre Verehrung genaue Zeiten in unserem Leben. Krishna steht zu einer bestimmten Zeit auf, er ist ein Frühaufsteher. Deswegen ist die erste Zeremonie, um ihn zu begrüßen, auch schon sehr früh, um 4.15 Uhr. Kommen wir und erscheinen dann vor Krishna. Wir werden sozusagen, wir stellen uns Krishna vor. Die vorerst Krishna geopfert worden ist. Manchmal kommt es vor, dass es nichts mehr gibt. Dann wartet man bis zur nächsten Opferung. Aber im Tempel ist es richtig verboten. Weißt du noch, im Schloss Rettershof, da war es richtig verboten, sich andere Sachen zu kaufen, wenn man mal hungrig war. Weil man machte sich abhängig von Krishna. Oh, erst wenn Krishna gegessen hat, dann kann man, und da was übrig geblieben ist, dann kann man was essen. Sonst muss man eben hungern. Ich weiß, das war bei mir ein entsetzliches Problem, weil ich immer zu spät gekommen bin. Ich war Übersetzer und bin immer zu spät zum Prasadam gekommen. Weil ich habe gedacht, jetzt mache ich noch diesen einen Text, ich bin gerade so gut drauf mit dem Übersetzen, mir fliegen die Worte einfach nur so zu, das ist einfach Sünde, jetzt schon aufzuhören. Und dann bin ich regelmäßig zu spät zum Prasadam gekommen, und da gab es halt nichts, musste man mit knurrendem Magen weiter übersetzen. Bis ich dann schlaue Arrangierung gemacht habe, dass es nicht vorkam wäre. Aber das ist der Standard. Yes. So, damit bin ich eigentlich zum Ende gekommen. Ich möchte noch ganz kurz, weil wir so schön dabei sind, über verbotene Speisen sprechen. Fisch und Fleisch. Ich glaube, das ist in diesem Kreis nicht nötig, euch davon zu überzeugen, dass ihr kein Fisch essen sollt. Und kein Fleisch. In Bengalen ist es jedoch so, dass die Gottgeweihten, die zu den Tempel kommen, manchmal Schwierigkeiten haben. Ich meine, im Tempel essen sie keinen Fisch, aber diejenigen, die außerhalb des Tempels Krishna-Bewusstsein praktizieren, sind noch angehaftet teilweise an Fisch. In Bengalen nennt man Fische schwimmende Gurken. Nicht, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass man Fische zu sich nimmt. Und deswegen möchte ich hier einfach als kleiner kultureller Bonbon sozusagen darüber, über die schwimmenden Gurken sprechen. Aber ich möchte aussprechen über Speise, die nicht zu Krishna geopfert sind. Und das macht noch manche betreffen, also Gäste oder so. Alle Sünde eines Menschen gehen in das Getreide ein, was er zubereitet. Wenn man deswegen Getreide von jemandem annimmt, isst man damit auch die Sünden der Person. Oh, jetzt da, wir sind also jetzt bei was ganz anderes. Ich bin hier bei Speise, die nicht empfohlen wird. Dazu gehört Getreide, welches von Materialisten zubereitet worden ist. Denn die Sünde des Materialisten geht in Getreide rein, die wird absorbiert. Muss man sehr vorsichtig sein. Ich weiß, das wird, das heißt kein Brot, Rio. Ist okay, nicht? Ich habe das nie so geglaubt, weil ich eine schlechte Herkunft habe. Bis einmal beim Predigen hatte ich dann, anyway, ich habe es nicht getan, einfach aus Anstand heraus, aber einmal kam es vor, dass ich
dass wir predigten zu einem Pärchen und das, da war der Mann interessierter als die Frau am Krishna-Bewusstsein. Und so kam es dann irgendwie auf, dass die Frau mich als ihren Feind betrachtete, ihren Erzfeind. Zu denen die Frauen kommen, ihre Frauen kommen und interessiert sind am Krishna-Bewusstsein, und wenn die dann eines Tages sagen, nö, wir wollen jetzt keine unzulässige Sexualität mehr genießen, das ist die Tätigkeit von Skeletten, die mit Haut und Knochen bedeckt sind, da sind wir nicht daran interessiert, nicht? Dann werden die Männer wahnsinnig zornig auf die Devotees, nicht? Obwohl die Devotees das gar nicht so spezifisch zu irgendjemandem gesagt hätten, sondern einfach nur über spirituelles Leben gesprochen haben. So, anyway, die Frau hat mir dann so ein Brot gebacken, weil der Mann sie gebeten hatte. Satchidananda Swami ist immer so hungrig, der kriegt nie was Anständiges zu essen, gib ihm doch ein Brot, nicht? Und habe ich das Brot gegessen mit Asok Kumar. Plötzlich habe ich gesagt zu Asok, fühlst du dich auch so komisch? Ja, sagt er, ich fühle mich auch so komisch, kenne ich gar nicht. Und es war mitten in München, das weiß ich noch genau. Dann haben wir den Wagen an die Fußgängerkante gestellt, sind sofort eingeschlafen. Und als wir aufgewacht waren, da war es Mitternacht. Wir sind die ganze Nacht durchgeschlafen. Also die ganze Fußgänger, alles ist an uns vorbeigegangen. Das Auto hatte mehrere Tickets. Wir haben nichts gemerkt, weil wir so heftig gerastet haben. Und in dieser Rastzeit habe ich fürchterliche Albträume gehabt. Und ich wusste nie, woran das lag. Ich habe mich geschämt, also schlimme Albträume, wirklich mit allem Mord und Totschlag und alles, was man eigentlich schon vergessen hat, das war in diesen Träumen drin, nicht? Und später kam, dann las ich denn davon, dass Getreide ein gutes Transportmittel für Sünde ist, nicht? Und wir hatten also das von dieser Frau, ich mache hier keine Vorwürfe inzwischen, ich habe ihr das noch nicht erzählt, sie ist im Krishna-Bewusstsein sehr nice und sehr ekstatisch im Krishna-Bewusstsein vertieft. So, das Getreide, das transformiert das einfach, das hat diese Kraft. Deswegen, als Prabhupada nach Deutschland kam, da aßen wir manchmal, wenn wir auf Sankirtan waren, Kami-Brot. Tust du das auch, Lila Shukha? Gut. Und Prabhupada war sehr bedacht, er sagte, macht das nicht, das hindert euch sehr im spirituellen Leben. Von Materialisten zubereitetes Brot, da geht das ganze Karma rein. Esst lieber Chapatis, kocht euch Riesenmengen Chapatis und nehmt die mit in eure Sankirtan-Autos. Und wenn ihr hungrig seid, sollt ihr Chapatis essen. Haben wir dann gemacht und dann kamen wir auf die glänzende Idee, deutsches Brot selber zu backen. Und das war der Start unserer Brot-Ära im Krishna-Bewusstsein, die jetzt immer noch anhält. Gut. In der Bhagavad Gita heißt es, der Grund ist, diejenigen, die Nahrungsmittel für ihren persönlichen Sinnengenuss zubereiten, essen nur Sünde. Vaishnavas werden von anderen Vaishnavas Nahrungsmittel erbitten, doch niemals Speise von Nicht-Gottgeweihten nehmen. Selbst wenn ein Brahmana kein Gottgeweihter ist, sollte man nicht Speise von ihm annehmen. Und jetzt gegen Fleisch essen, also manchmal sagen, man könne Fleisch essen, aber das stimmt nicht in den Schriften, steht es anders. Diejenigen, die Fisch essen, essen das Fleisch von allen Tieren, selbst von Menschen, denn Fische fressen alles. Das ist in der Manu Sanghita. Ein Weiser sollte kein Lebewesen töten, weder auf dem Land noch im Wasser, um es zu verspeisen. Er sollte nicht ihr Fleisch essen, selbst wenn die Tiere eines natürlichen Todes gestorben sind. Das ist im Padma Purana. Fleisch kann nicht erlangt werden, ohne zu töten. Deswegen ist Fleischessen immer verboten, Manu Sanghita. Die Frömmigkeit, die man erlangt hat, indem man Opfer darbrachte,
Diese gleiche Frömmigkeit wird erreicht, wenn man sich vom Fleischessen fernhält. Das ist Manu Sankhita. Wenn ich jemand das Fleisch in diesem Leben esse, dann wird er im nächsten Leben mein Fleisch essen. Das ist in dem Sanskrit-Wort Mangsa drin. Mang bedeutet ich und Sa bedeutet er. Er wird mein Fleisch essen. Oh ja, hier kommt jetzt eine interessante für diejenigen, die essen, gerne essen. Nahrung, die aus gemahlenem Reis gemacht worden ist. Zum Beispiel Idlis. Idlis werden doch aus gemahlenem Reis gemacht, oder? Ali Manjari?
Und Udal.
Und Udal. Gut. Ist 8-mal stärker als Reis. Milch ist 8-mal stärker als diese Nahrung. Fleisch ist 8-mal stärker als Milch. Ghee ist 8-mal stärker als Fleisch. Und Öl ist 8-mal stärker als Ghee. Doch die Kraft von Öl erfährt man nicht, wenn man das Öl isst, sondern wenn man mit Öl massiert wird. Wenn man also stark werden möchte im Körper, sollte man sich mit Öl massieren. Gut, damit bin ich ans Ende dieser Vorlesung gekommen. Ich hoffe, dass ihr daraus etwas ziehen konntet und ermutigt seid, darin einfach in der Hauptaussage, nämlich ein gutes Vaishnava-Äußeres beizubehalten. Es hilft euch selber, euch als Diener Krishnas zu sehen und wird anderen, die mit euch in Kontakt treten, helfen, wie soll ich mich ausdrücken, sich auch als Diener Krishnas an Krishna erinnert zu werden. Ja, Frank.
Finde ich die 24 anziehenden Eigenschaften eines Vaishnavas von
Wo sind die? Die sind im Chaitanya Charitamrita. Ich kann sie dir zeigen, wo das ist. Zeige ich dir gerne.
Ach, ja. Ich glaube, Nektar der Hingabe auch.
Nektar der Hingabe auch, gut.
Es gibt ja
Ja. Also die ausführlichste Beschreibung ist im Chaitanya Charitamrita. Möchtest du die entwickeln, diese Eigenschaften? Deswegen sind wir hier, nicht? Gut. Schön. Ja. Ja. Rio.
Sieht man das eigentlich aus mit Haferflocken oder so, überhaupt mit irgendwelchen Flocken?
Getreide ist und insbesondere dann nicht gut, wenn es gekocht und zubereitet ist von Nicht-Gottgeweihten, wie zum Beispiel in Form von Brot, von, was gibt es noch? Eigentlich nur Brot, vorgekochten Reis und so weiter. Sollte man immer Nein, Danke sagen. Wenn ihr Leute besucht und die bieten euch was an, ich sage immer, ich bin ein absoluter Früchteesser. Nicht? Stimmt gar nicht. Aber man isst auch andere Sachen, aber weil das so heikel ist, nicht? Und dann sollte man die Früchte nehmen. Manchmal ergibt es sich, dass man nicht opfern kann, wenn man eingeladen ist, dann nimmst du das plötzlich, schälst das, hast dann ein Bild von Krishna, kling, 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 der Ding. Und dann machst du die Augen auf und dann sind schon alle weggegangen, nicht? Und denken, sie wollen nichts von dir hören, nicht? Es gibt diese Situation, den kann man es im Geist opfern. Aber das ist nur wirklich für die Prediger, die einen absoluten Freistil üben. Nicht? Die normalen sollen es lieber opfern. Hm.
Er schießt es besser, wenn man es opfert. Ich mache es immer so in diesen Situationen. Ich habe ja immer einen, der mit mir ist. Und dann sage ich ihm, verschwinde mal kurz mit den Früchten, du weißt schon. Und dann tut er das in der, irgendwo opfern und kommt er zurück. Und dann ist er sich. Manchmal gibt es diese Situation. Aber im Allgemeinen sage ich auch, ich nehme nur geopferte Speise zu mir. Das sollte man. Es gibt diese ganz Situationen, in die ihr meistens nicht kommt. Wenn man zum Beispiel mit Leuten da sind, die man wirklich ganz langsam zum Krishna-Bewusstsein hinführen muss und die man auch hinführen will, weil man weiß, die können viel für Krishna tun. Normalerweise sollte man es opfern. So, Speise, die von Nicht-Gottgeweihten zubereitet ist, kann man nicht zu Krishna so gut opfern. Kann man nicht opfern, nicht, weil so viel Sünde mit reingekommen ist. Aber Früchte, da geht nichts rein. Wenn deine Mutter einen Apfel schneidet, sagt Rio de Janeiro, hier ist ein Apfel, nicht? Sagst du, ja, danke, Mami, ich verschwinde mal kurz. Du weißt schon, ich opfere es jetzt zu Krishna. Immer opfern. Seht, wir haben nichts zu verlieren. Dieser Weg ist der Weg, der in die Ewigkeit führt. Da sollten wir unsere zeitweiligen Verklemmungen und so weiter dran geben. Manchmal denken wir, was werden die Leute denken, wenn wir in Dodi sind und so. Lass sie denken, was wir wollen, was sie sollen. Wir wollen vor Krishna bestehen. Und es ist gut, wenn man seine Überzeugung nach außen hin lebt. Das wird einem helfen, sehr entschlossen zu sein. Und selbst in Zeiten, wo man angespannt ist, wird man sagen wir mal, wo man auf die Prüfung gestellt wird. Ich mache das so, ich hatte vor einiger Zeit nicht so diese Sache verstanden. Ich bin einfach immer in Hosen, also wenn ich außerhalb des Tempels war, in Hosen gewesen und in weltlicher Kleidung, mehr oder weniger. Ich meine, man sah schon, dass ich ein Devotee bin, aber wenn immer ich dann mal so mit Dodi rausging, dann fühlte ich mich so wie nackt, nicht? Weil die Leute alle so auf mich gucken, was ist denn los mit dem Dodi, nicht richtig gebunden oder so, habe ich immer gedacht. Aber es war ganz normal, aber die kennen das ja nicht, wie das so aussieht. Nicht? Und jetzt da merke ich in Dodi, dass die Leute einfach, man wird so akzeptiert, wie man ist. Nicht? Ein paar Leute, die kriegen den Mund gar nicht zu, aber das ist vielleicht ganz wichtig in ihrem Leben, nicht, dass sie ein bisschen überrascht werden. Also Haferflocken sind nicht gekocht, normalerweise, die kann man nehmen. Nehmen wir in unserem Tempel auch. Im Berliner Tempel gibt es manchmal nichts zu essen, dann tun die wohl die Haferflocken mit Wasser essen. Wir sprechen gerade über Haferflocken mit Wasser, die Berater. So, was gibt's noch? Ich glaube, es ist an und für sich alles klar. Nicht? Es tut mir leid, es war nicht so ein philosophischer Vortrag. Ich fühle mich auch ein bisschen, irgendwas fehlt noch an unserem heutigen Abend, was unsere Philosophie betrifft. Aber ich dachte, das sind halt Dinge, durch die wir einfach durchgehen müssen in diesem Kursus. Das war heute halt ein bisschen äußerlich. Als nächstes, also dass ihr überhaupt noch kommt, werde ich euch jetzt die kommenden Attraktionen mitteilen. Dem Verhalten gegenüber Frauen. Das ist ein Punkt, wie sich Devotees, also Männer und Frauen im Tempel verhalten. Denn ich glaube, jeder Gast, der uns besucht, merkt, es ist ein bisschen anders als das Kuppelhafte auf die Schulter klopfen. So. Dann kommt, wie man sich gegenseitig berichtigt. Dann die Regeln für Kirtan und auch Regeln für gutes Tanzen. Mit anderen Worten, das ist so interessant an dem Svirtan-Weg. Da ist alles so
da sind, und wie man sich an einem heiligen Ort bewegt und benimmt. Das ist alles so schön vorgegeben, so dass man sich, dass da kein Zweifel besteht darüber, wie man einfach leben sollte und das Beste aus diesem Leben in der Materie machen kann. Gut, hier werde ich enden. Wir machen jetzt weiter mit unserem Kirtan-Programm.